Herzlich willkommen zur Rechenzeit. Mein Name ist Holger Breitling.
Und mein Name ist Andreas Kornstedt.
Und wir sind die Softwarearchitekten vom Dienst. In unserem Podcast Rechenzeit beschäftigen wir uns mit Softwarearchitektur und Softwaretechnik im Spannungsfeld zwischen harter Informatik und Informatikanwendung bis hinein in gesellschaftliche Themen. Außerdem beschäftigen wir uns mit allen angrenzenden Themen, die uns sonst noch so interessieren. Der Podcast Rechenzeit wird von der WPS Workplace Solutions GmbH unterstützt, für die wir beide tätig sind. Ja, herzlich willkommen zur 30. Episode der Rechenzeit, mal wieder ein rundes Jubiläum. Und heute begrüßen wir Fabian May bei uns, seines Zeichens erfahrener Projektleiter und Scrum Master. Und den haben wir nicht ohne Grund natürlich eingeladen, sondern passend zu unserem Thema. Da geht es nämlich um den Proxy Product Owner. Mal wieder so eine mythische Gestalt. Im Vorfeld habe ich den Proxy Product Owner polemisch mal so beschrieben: Wenn man keinen richtigen Product Owner hat, dann installiert man sich so einen Proxy Product Owner. Aber vielleicht ist das ja nicht die ganze Wahrheit. Und ich bin gespannt, was Fabian uns dazu berichten kann. Der muss natürlich erstmal vorgestellt werden. Fabian, wie bist du denn hier jetzt zu uns gekommen, deinen Weg, und wie bist du hier reingestolpert?
Hallo Holger, hallo Andreas, vielen Dank, dass ich mit euch hier euer Jubiläum feiern darf. Wie bin ich hierher gekommen? Also grundsätzlich bin ich vor knapp 10 Jahren zur WPS gekommen und habe euch da natürlich auch kennengelernt. Und ich habe unterschiedliche Titel und Rollen in der Zeit übernommen, wobei ich mich tatsächlich am liebsten immer noch als Softwareentwickler bezeichne, auch jetzt noch, auch wenn ich jetzt die IDE nicht mehr so oft aufmache, mache ich doch eigentlich all das, was ich so in meinem beruflichen Alltag mache, dafür, um gute Software zu entwickeln und dabei sogar möglichst auch noch Spaß zu haben. Und da habe ich irgendwann auch die IDE öfters mal zugemacht und habe mich dann mehr auf Architektur und Methodik konzentriert. Aber das halt nicht zum Selbstzweck, sondern wirklich auch, um die Software am Ende zu optimieren und auch den Weg zu diesem Ziel gut zu gestalten. Da habe ich dann halt den Beraterhut aufgesetzt und Methodik und Architektur auch gerne gemeinsam betrachtet. Und eine lange Zeit habe ich mich auch hauptsächlich mit dem Titel Projektleiter schmücken dürfen, wo ich dann die Verantwortung für ein Entwicklungsteam übernommen habe. Genau, und ganz konkret hierher gekommen bin ich natürlich, weil wir Weihnachtsfeier hatten und ihr mich auf dieser Weihnachtsfeier abgefangen habt und mich zu diesem wundervollen Thema hier befragt habt.
Also eine typische Glühwein-Idee.
Davon würde ich mal ausgehen.
Vielleicht fangen wir, bevor wir über den Behelf sprechen, einmal an, über das Ding an sich zu reden, über den Product Owner, der ja auch was ganz Besonderes ist, finde ich. Also ein ganz besonderer Stern am Scrum-Firmament. Möchtest du ein bisschen über diese Rolle erstmal reflektieren, Fabian?
Ja, da muss man natürlich jetzt ein bisschen unterscheiden zwischen, was man erlebt hat und was man so als Definition sieht. Also ich glaube, was ich möglichst gerne erlebe und was ich auch in der Definition sehe, ist, dass der Product Owner halt die zentrale Rolle eigentlich in einem Scrum-Team spielt. Nämlich, also er ist zentral für den Erfolg des Unternehmens dann zuständig, denn er hat eigentlich das Ziel, die Maximierung des Wertes des Produktes anzuvisieren. Und dafür hat er natürlich auch die Entscheidungshoheit über das, was gemacht wird, und muss sich da dementsprechend natürlich mit unterschiedlichsten Stakeholdern auseinandersetzen, weil üblicherweise eine Softwarelösung nicht nur für eine für eine Stakeholdergruppe gebaut wird, sondern viele Menschen dort mitreden wollen und Das ist natürlich eine Herausforderung, die dann alle unter einen Hut zu kriegen. Das sehe ich so als die zentralen Aufgaben eines Product Owners, die sich aber vor allen Dingen im Rahmen von Kommunikation und Entscheidungen dann auch veräußern. Also das ist das, was so ein PO hauptsächlich meiner Meinung nach mitbringen müsste, diese Fähigkeit. Was meine konkreten Erfahrungen angeht, die sind da sehr, ja, heterogen, würde ich sagen.
Also ich besinne mich an ein Projekt, also schon eine Weile her, deswegen kann ich auch jetzt, ich sage immer noch natürlich nicht, wer es war. Das war eine Versicherung und das war auch sehr interessant. Da gab es eben auch einen Product Owner und erst, du musst damit auch erstmal klarkommen mit der Rolle, und dann gab es eben auch wirklich Leute aus den Fachabteilungen, die quasi direkt bei den Entwicklern angerufen haben und nee, so geht das nicht und das muss so und so sein und irgendwann musste man dann eben auch, das war eine Frau damals auch, die ist eigentlich auch sehr gut gemacht, die musste aber auch erstmal in die Rolle reinwachsen und die musste dann eben auch die ganzen Leute erstmal zügeln, in Anführungsstrichen, und gucken, nein, und das ist auch das, was wir eigentlich wollen und dies und das. Aber eben, um das eben zu bündeln, damit man auch immer als Entwicklungsteam auch einen Gegenpart hat, in Anführungsstrichen, mit dem man spricht, sagt, ja, was ist denn jetzt wirklich das Gewünschte? Welches Feature soll denn jetzt gemacht werden? Wie soll das aussehen? Und das war für mich eigentlich dann auch fast eine ideale Umsetzung damals dann in der Form.
Ich habe den Eindruck, dass man diese Rolle Product Owner in zwei ganz unterschiedlichen Kontexten, also unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen vor allen Dingen auch erstmal platzieren kann. Die eine Möglichkeit ist ja das, worüber du gerade geredet hast, Andreas, also Individualsoftwareentwicklung von bis, was die Stakeholdergruppen angeht. Ich meine, das kann ganz klein sein, mit drei Anwendern überhaupt nur, oder es ist eine ganz komplexe Situation. Ich brauche dann aber in jedem Fall den Vertreter für diese Organisation bzw. für diese ganzen Stakeholder, der die repräsentiert. Dann gibt es den anderen Fall, in dem entwickle ich Standardsoftware für Benutzer, für zukünftige Anwenderinnen und Anwender, die sind mir unbekannt, auf die habe ich nicht einfach Zugriff. Ich glaube, dass sich diese beiden Ausgangsvoraussetzungen, diese Settings fundamental unterscheiden und da eben auch die Rolle Product Owner vielleicht was ganz anderes bedeutet. Und vielleicht wollen wir uns das mal separat vornehmen.
Ja, finde ich ganz spannend, diese Unterscheidung. Die hätte ich jetzt so gar nicht so in den Vordergrund gerückt. Aber ich würde da einfach mal drauf eingehen. Also ich glaube, in dem Fall des Standardproduktes sehe ich den Product Owner mehr in der Pflicht, visionäre Arbeit zu tun. Also er kann da nicht zwangsläufig die Kunden alle befragen als Stakeholder, was sie wollen, sondern er wird da in der Pflicht sein, selber Visionärsarbeit zu tun oder das zu delegieren. Das ist ja eh immer eine Option, die auch ein Product Owner natürlich hat. Im Fall eines einer Individualsoftware mit unterschiedlichen Stakeholdern könnte die Herausforderung mehr das Stakeholder-Management sein. Das ist dann tatsächlich, sind, glaube ich, die zwei Ausprägungen und die erfordern dann entsprechend das passende Feingefühl in einem dieser beiden Eigenschaften.
Das muss jemand sein, der wirklich dann auch weiß, wo es hingehen soll. Und wenn das nicht, das ist ja wie wenn der Kompass dann kaputt ist, das Schiff fährt zwar die ganze Zeit, aber wo fährt es überhaupt hin oder auf irgendein Riff oder sonst was drauf? Also ohne ordentlichen Product Owner kann das nicht funktionieren. Also das ist meine Erfahrung. Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Projekt ohne ordentlichen Product Owner, dass das lange gut geht. Da muss man immer auch dann auch irgendwann das eskalieren und dann dafür sorgen, dass das auch nicht funktioniert, weil man sonst einfach nur Geld verbrennt.
Ja, also das kann ich genauso bestätigen. Und ich kann auch bestätigen, dass ich in der Vergangenheit durchaus in unterschiedlichsten Kontexten unterschiedliche Herausforderungen hatte, weil die Rolle des Product Owners nicht so besetzt war, wie man das jetzt aus Sicht des Softwareentwicklungsteams gerne gehabt hätte. Vielleicht muss man da aber auch nochmal als Hintergrundinformation mitliefern, dass wir ja hier uns alle drei im Rahmen der WPS bewegen und wir hochwertige Individualsoftwareentwicklungen machen. Und das sind ja nicht immer, aber häufig Auftraggeber, die jetzt eher aus dem klassischen, aus der klassischen Industrie, aus den klassischen Unternehmen kommen, die gar keine so riesige eigene IT haben, um selber Softwareentwicklungsprojekte zu stemmen. Das heißt, sie haben auch mit hoher Wahrscheinlichkeit keine große Erfahrung damit und somit auch keine, keine eigenen Leute, die auf eine lange Historie des Product Owner Daseins zurückgreifen können, sondern das sind meistens ja Leute, die aus den Fachabteilungen kommen, großes Fachwissen mitbringen, aber halt diese ganzen Eigenschaften, die wir ja schon einem Wunsch Product Owner zugeschrieben haben, noch gar nicht so erlernen konnten, bis sie dann teilweise auf uns als Auftragnehmer oder Dienstleister treffen. Und da wir das natürlich täglich machen in unterschiedlichen Konstellationen, sind unsere Anforderungen entsprechend hoch an den Product Owner. Und die kann dann halt häufig nicht so ganz erfüllt werden. Und daher sage ich halt auch, meine Erfahrung ist heterogen, aber ich würde das jetzt gar nicht so sehr mit einem Vorwurf versehen. Die Welt da draußen ist halt, wie sie ist und wir müssen das Beste draus machen. Und ich glaube, das versuchen wir halt in diesen Konstellationen, indem wir dort noch einen Proxy-Product-Owner installieren, um hier mal die Brücke zum eigentlichen Thema zu schlagen.
Bevor wir da über diese Brücke spazieren, das eine ist ja, hat die Person die Fertigkeiten? Ja, das mag sein oder mag nicht sein, oder muss man schulen, kann man schulen? Aber ich habe das eben auch oft erlebt, ja, weil dann, also man hat eine Softwareanwendung, die man baut für eine bestimmte Domäne, dann möchte man gern, dass jemand, der Verantwortungsträger in dieser Domäne ist, sich gut auskennt, aber eben auch so ein bisschen Überblick, Strategie und so ein Standing auch hat, also eine gewisse sowieso Entscheidungsbefugnis, ob formal oder qua Persönlichkeit, wie auch immer, dass so eine Person das übernimmt und diese Person kommt dann aber und sagt, ich habe so viel Geschäft und da geht's um so viel wichtige Dinge und um so viel Geld. Ich kann mir jetzt aber nicht jedes Inkrement angucken, jedes Product Inkrement. Und eigentlich habe ich doch hier auch schon 10 Seiten Konzept aufgeschrieben, das muss reichen. So, und das ist natürlich, also da ist es gar, ne, da merkt man, das ist gar nicht nur die Fähigkeiten, sind nicht nur die Fähigkeiten, das ist auch so dieses, haben wir überhaupt verstanden, dass wir vielleicht, so eine Software kann ja von bis, kann mehrere Millionen Euro kosten, und das ist nicht nur die Kosten, sondern wenn die nachher auch geschäftskritisch ist, wenn sie dann schlecht ist, dann hat man eben auch noch einfach eine schlechte Software und macht dann ein schlechtes Geschäft später. Dass man eigentlich überhaupt erkennt, das ist jetzt vielleicht dieses Softwareentwicklungsprojekt kompetent durch den Product Owner zu steuern, ist eigentlich genauso wichtig wie das Tagesgeschäft. Ist ihm das überhaupt vermittelt worden? Versteht er das überhaupt? Und in diese Konstellation, will ich jetzt mal sagen, kommt dann vielleicht die Frage, könnte ich mir vorstellen, oh Mann, der steht jetzt gar nicht so zur Verfügung. Wie steuern wir denn jetzt bloß unser Softwareentwicklungsteam? Wir müssen da irgendwie so einen Stellvertreter hochziehen.
Diese Person ja eigentlich eine Fehlbesetzung, dann die ursprüngliche Person. Und müsste man ja eigentlich sagen, wir müssen eine Person finden, die diese Rolle wahrnehmen kann. Müsste man ja, ich sage, das wäre in meinen Augen die saubere Lösung zu dem Zeitpunkt. Aber gut, ich will das jetzt nicht, diese Brücke jetzt nicht angraben, bevor sie gebaut wird. Also bitte.
Nee, also wir bauen jetzt ja die Brücke. Also das ist ja die Frage. Also der Auftraggeber, die Auftraggeberseite, stellt jetzt so eine Person bereit und sieht sich vielleicht nicht in der Lage, eine andere Person bereitzustellen. So, ja, was machen wir jetzt? Und dann, ja, was machen wir dann, Fabian?
Genau, also vielleicht nochmal ganz kurz zum Hintergrund. Wir reden hier ja über Product Owner und haben auch Scrum schon ein paar Mal erwähnt. Aber was wir als Softwareentwicklungsfirma natürlich mittlerweile eigentlich voraussetzen, ist ein agiler Entwicklungsprozess. Das haben wir jetzt noch gar nicht so gesagt und genau dafür ist ja der Product Owner wirklich so essentiell. Und das ist leider etwas, was so noch nicht überall so tief durchgedrungen ist, dass man das natürlich machen sollte, um gute, passgenaue Software zu entwerfen. Und es ist natürlich auch total klar, dass agile Softwareentwicklung nichts ist, was man mal in einem 3-Tages-Workshop lernt als Unternehmen. Und somit müssen wir, glaube ich, einfach damit klarkommen, dass unsere Auftraggeber diese Kompetenzen nicht in der gleichen Form mitbringen wie wir. Und genau dafür können wir halt als Lösung da ein bisschen einspringen, indem wir sagen, okay, wir wollen agil vorgehen in unserem Entwicklungsprozess und dafür brauchen wir gewisse Vorgaben und gewissen Input seitens des Product Owners. Und um für uns und auch den Auftraggeber das Risiko zu vermeiden, dass wir uns da irgendwo im Dunkeln aufhalten und nicht vorankommen oder in die falsche Richtung rennen oder Blockaden haben und gar nicht mehr sinnvoll arbeiten können, hat sich für uns eigentlich so ein Proxy-PO auf Dienstleisterseite sehr bewährt. Das heißt, wir als Auftragnehmer mit viel Erfahrung in agiler Softwareentwicklung stellen jemand noch auf unserer Seite vor das Team, der so eine Art Brücke zum Product Owner auf der Auftraggeberseite darstellt. Und das kann dann schon auch ein bisschen variieren, welche Aufgaben der so alles wahrnimmt. Das hängt natürlich von den konkreten Gegebenheiten ab.
Also nochmal ganz kurz für mich zum Mitschreiben. Es geht jetzt also nicht um diesen anonymen Kunden, den wir hatten, ich will eine Suchmaschine machen, ich will eine Standardsoftware machen, was Holger beschrieben hatte, sondern wirklich, ich bin in einem konkreten Projekt mit einem konkreten Kunden, für den konkrete Individualsoftware erstellt werden soll. Der hat aber einen Product Owner benannt, der die Rolle nicht richtig ausfüllen kann. Und jetzt müssen wir also, schlagen wir vor, wir machen sowas wie Proxy Product Owner. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Genau, das ist eine Ausprägung, in der dieser Begriff Proxy-PO angewendet wird. Es gibt da noch andere Ausprägungen, die jetzt aber für meinen Alltag nicht so gravierend sind, aber da können wir uns auch noch weiter drüber unterhalten. Aber ich glaube, es ist ein sehr breites Feld, in dem dieser Begriff verwendet wird. Ich glaube, so wie du es jetzt zusammengefasst hast, wäre das jetzt erstmal ein guter Start, darüber zu reden.
Stellen wir uns also vor, ich habe da jetzt so einen Product Owner, von dem ich mir mal mehr versprochen hatte. Ich meine, ich mache jetzt dann natürlich ein bestimmtes Framing und ich erkenne das Problem und ich ziehe mir dann diesen Proxy Product Owner hoch und ich sehe das schon, als der Proxy Product Owner dann die Bühne betritt, wie der Product Owner sich so entspannt und die Hände in den Schoß legt. Ja, das ist natürlich dann eine spezielle Wechselwirkung. Und ich frage mich, wie du das siehst, Fabian.
Tatsächlich ist immer so ein bisschen die Frage, wie transparent macht man das am Anfang? Ne? Dass man, also es hängt natürlich ganz viel vom Vertrauen ab zwischen diesen beiden Personen und aber auch diesen beiden Unternehmen. Denn ich rede ja hier hauptsächlich von einer unternehmensübergreifenden Auftraggeber-Auftragnehmer-Situation. Und da ist natürlich gerade bei einer Neuzusammenkunft dieser beiden Unternehmen erstmal eine gewisse Vorsicht auf, was das Vertrauen angeht. Und da wäre ich natürlich jetzt auch erstmal ganz sanft würde ich jetzt sagen, wir haben hier einen Proxy-PO, der übernimmt die Sachen, die du nicht kannst, ist sicherlich kein vertrauensaufbauende Maßnahme. Und tatsächlich, weshalb ich auch erstmal lange überlegen musste, als ich hier zu diesem Podcast eingeladen wurde, ich habe mich selber nie Proxy-PO genannt. Also das ist halt kein Titel, der mir in der tatsächlich so im Alltag über den Weg gelaufen ist, sondern ich bin der Projektleiter auf Auftragnehmerseite in dem Fall, der das Projektentwicklungsteam leitet und zielgerichtet in die Richtung führt, wie das der Auftraggeber mit seinem PO vorgibt. Und da ist es dann halt ganz, muss man genau hinschauen, wo ist noch Potenzial da, wo man reinspringen muss oder wo kann man aber auch den PO motivieren, noch stärker zu agieren. Also das ist dann tatsächlich manchmal auch eher die Scrum-Master-Rolle, die man da einnimmt, indem man vielleicht versucht, ein bisschen Coaching zu betreiben und den PO dahingehend weiterzuentwickeln. Manchmal muss man sagen, okay, da ist keine Kapazität da, das müssen wir jetzt irgendwie anders lösen. Und genau, das, daher auch da habe ich oft so eine ungenaue Rollenkonstellation vorgefunden, mal was Proxy-PO, mal was Scrum Master. Wichtig ist halt für mich immer, dass man das Team enabled, wirklich dem Ziel entgegenzuarbeiten. Und da bin ich dann ganz pragmatisch und setze nicht so sehr auf den Titel.
Um mal jetzt pragmatisch auch hier Butter bei die Fische oder was man dann immer sagt. Also gut, also einerseits hast du nochmal auch gesagt, das ist ja auch sehr, sehr nett und richtig zu sagen, so ich versuche also den richtigen PO in Anführungsstrichen dazu zu bringen, seine Arbeit dann zu tun, zu motivieren und mach das doch mal und dies und das. So, das versagt jetzt aber aus irgendeinem Grund. Mhm. So, jetzt ist ja die Frage, wir haben auch gesagt, eben der Product Owner muss ja wirklich relevante Entscheidungen treffen, bei denen es auch um viel Geld geht, in welche Richtung es geht. Und nehmen wir an, der kann jetzt nicht, will jetzt nicht, aus irgendeinem anderen Grund tut er es nicht. Oder sie, wie gesagt, ich hatte ja auch ein Projekt damals gehabt, das war eine Dame, die das auch sehr gut gemacht. So, okay, und jetzt kann er das nicht. Und jetzt ist die Frage, was für eine Art von Entscheidung würdest du dir dann in Anführungsstrichen anmaßen oder an dich ziehen, um zu sagen, also ich sag mal ein Beispiel jetzt aus dem, wo es auch um sowas Ähnliches geht, auch mal Auftraggeber, Auftragnehmer, wenn ich mein Auto in die Werkstatt bringe. Dann ist ja genauso, ich sage so, führen Sie die und die Arbeiten aus bei der Inspektion, dann gibt es manchmal aus dem Kästchen mehr Arbeiten ausführen bis zu x Euro. So, weil dann eben, wenn ich das ankreuze generell und Blankoscheck gebe, dann machen die Menschen, das haben wir auch noch gefunden und die Vergaser haben wir auch noch ausgebaut und die Motor haben wir ausgetauscht und dies und das hier ist direkt.
Und neu lackiert
haben wir auch noch. Ne? Die dachten, da war so ein Kratzer, der war nicht schön. Ne? So dann staunt man an der Stelle und sagt, Mensch, außer natürlich, man kennt den Werkstattleiter schon gut und der weiß auch wiederum, der kennt auch wiederum den Wagen ganz gut und weiß, komm, dem kann ich vertrauen. Und weil du ja auch gesagt hast, dieses Vertrauensverhältnis ist ja auch wichtig. So, die Frage ist jetzt aber, wie weit würdest du jetzt eben, wenn du jetzt in dieser Rolle bist als Proxy Product Owner, in welchem Rahmen würdest du dich denn jetzt wirklich bewegen und sagen, so, das ist so eine Entscheidung, die ich so typischerweise treffen würde? Und ich sage, also so die ganz Großen ja wahrscheinlich dann eher nicht, oder?
Ein Vorteil oder eine Sache, die ich mir in dieser Rolle Proxy PO wirklich sehr gefällt, ist, dass man ja sehr viel Zeit mit dem echten PO auch verbringt, weil man sich unter Umständen gemeinsam über die Backlog-Pflege austauscht, weil man ihn darauf hinweist, dass irgendwelche User Stories noch nicht der Definition of Ready entsprechen, weil man mit ihm gemeinsam vielleicht auch Stakeholder-Meetings macht. Und dort kriegt man natürlich relativ schnell schon ein großes Wissen über die jeweilige Zieldomäne mit. Und das Wissen wird auch dem der Entwickler um einen deutlich höher sein, weil der Entwickler hat niemals so viel Kapazitäten über, um sich so tiefgründig mit dem Product Owner und dessen Domäne auseinanderzusetzen. Deshalb kann ich oft Entscheidungen, die dem Entwickler oder der Entwicklerin unklar sind, treffen, weil ich sie gar nicht treffen muss, sondern weil ich die Entscheidung des echten POs kenne, die aber nur nicht irgendwo im Dokument gut wiedergespiegelt sind. Und das kann ich dann relativ entspannt in das Entwicklungsteam weitergeben. Und das ist durchaus ein nennenswerter Teil, wo wirklich viel Kommunikations-Overhead eingespart werden kann, einfach weil ich da bin, ich bin nah am Entwicklungsteam dran, ich bin in den ganzen Stand-Ups, mich kann man jederzeit anrufen und da habe ich natürlich den kurzen Dienstweg. Wenn es jetzt wirklich darum geht, inhaltliche Entscheidungen zu treffen, von denen ich nicht weiß, dass sie der Product Owner schon getroffen hat oder das Ergebnis mir da nicht bekannt ist, dann wird das natürlich schnell brenzlig, weil letztendlich hat der Product Owner die Verantwortung für den Erfolg des Projektes. Und insbesondere habe ich natürlich als Dienstleister nicht das Recht, mich da irgendwo einzumischen. Und das kann ich tun, wenn ich auch auf einer persönlichen Ebene ein gutes Verhältnis mit dem Product Owner habe und soweit bin, dass ich weiß, okay, der vertraut mir und ich mache das jetzt hier in seinem Sinne. Aber bis ich an diesen Punkt gekommen bin, würde ich eher auf die Taktik eskalieren und darauf hinweisen, wir müssen hier besser werden, hinarbeiten. Und da sehe ich mich dann eher als Mittelsmann zwischen dem Team und dem echten PO, dass ich diese Situation versuche zu verringern.
Du willst also nicht einfach mal ein paar Product Increments abnehmen und feststellen, wie gut wir so vorankommen, ja? Na, das wäre vielleicht auch eine Kompetenzüberschreitung, zugegeben. Nein, mir ist aber jetzt im Podcast etwas passiert hier, was ich außergewöhnlich schätze. Ich habe nämlich meine Meinung geändert. Ich habe was dazugelernt durch das, was du erzählt hast. In dieser Aufnahme bin ich nämlich mit der Überlegung oder der Überzeugung reingegangen, naja, also Proxy Product Owner, das ist ein reines Anti-Pattern. Ich will kurz erklären, warum ich das jetzt anders sehe. Also ich habe ja auch eine Reihe von Schulungen immer mal wieder gehalten zum Thema Product Owner, Scrum Master, dann auch mit Teilnehmern aus einer Organisation, die ähnlich wie die WPS Individualsoftwareentwicklung macht. Und dabei habe ich aber festgestellt, wenn ich denen die Rolle Product Owner erklärt habe, dann haben die mich mal groß angeguckt und haben gesagt, ja wieso, also der Product Owner, der wird bei uns immer gestellt, von uns, also von der softwareentwickelnden Organisation. Für die war das ganz neu, dass das eventuell verortet sein könnte in der Anwenderorganisation. Und das ist vielleicht gar nicht so selten und führt dann ja dazu, dass es eben auf Auftraggeberseite dann gar keinen Product Owner mehr gibt. Also da ist dann einfach ein Riesenloch und dann gibt es nur diesen komischen, diesen komisch fehlinstallierten Product Owner, sag ich jetzt mal so polemisch, ne? Demgegenüber das, was du vorgestellt hast oder wie du das beschrieben hast, Fabian, da habe ich ja immerhin einen Product Owner dann beim Auftraggeber und der wird halt unterstützt von einem Proxy Product Owner und da gibt es auch einen Dialog und eine Kooperation und eine Aufgabenteilung. Jedenfalls für die Dinge, die ganz unbedingt eigentlich nur jemand in der Anwenderorganisation oder beim Auftraggeber oder wie immer das dann im konkreten Fall ist, machen kann. Also diese Stakeholder-Abstimmung, politische Manöver, Abstimmung, Abklärung beim Auftraggeber. Dafür gibt es dann diese Position weiterhin und die wird eben komplementiert dann durch diesen Proxy Product Owner, damit das Ganze auch läuft. Und ja, auch wenn das jetzt mancher Purist wahrscheinlich schrecklich finden mag, aber das finde ich dann schon eben kein Anti-Pattern, sondern doch irgendwie ein Pattern, oder?
Ja, wobei ich da natürlich auch noch mal einwerfen will, die ursprüngliche Scrum-Definition behandelt auch nicht das Thema Dienstleister oder Auftraggeber, Auftragnehmer. Also das große Problem, was wir natürlich haben als Dienstleister, was uns ein bisschen die agile Softwareentwicklung verkompliziert, ist, dass wir zwei Unternehmen mit eigenständigen wirtschaftlichen Interessen haben, die da zusammenkommen. Und ich denke mal, ein PO auf Dienstleisterseite mag verlockend sein für den Dienstleister, aber welche Entscheidungen könnte so ein PO denn treffen? Also der dürfte ja jetzt nicht großartig das Budget umdefinieren. Denn das ist ja nicht sein Budget, sondern das Budget des Auftraggebers. Und somit kann er eigentlich schon gar keine hohe Entscheidungsgewalt haben. Und daher ist es total sinnvoll und wichtig, dass derjenige mit der Entscheidungshoheit natürlich auf Auftraggeberseite sitzt. So, da kommt man, glaube ich, gar nicht drum herum, es sei denn, man ist irgendwie Tochterunternehmen und hat ein gemeinsamen Haushalt oder so. Da kann man das vielleicht noch verantworten.
Was ich meinte, ist ja, wenn du das nicht so modellierst wie jetzt mit diesem Paar, Product Owner und Proxy Product Owner, dann gibst du halt den Anspruch auf, dass da jemand ist, der sozusagen eingebunden ist in diesen Prozess. Also, dass da natürlich immer noch jemand ist, der Entscheidungen trifft. Also dann hast du halt vielleicht einen Lenkungsausschuss für dein Projekt oder so, aber dann geht dir eben dadurch dass das überhaupt nicht mehr in diese Iteration so reingreift und sich verzahnt, geht dir völlig das Agile dann verloren, wenn du auf irgendwelche Entscheidungen warten musst, weil das dann nur noch so ganz in großen Abständen da irgendwas entschieden wird, ne?
Genau, also dann ist man halt wieder relativ nah an einer Wasserfall-Implementierung dran. All das, was den Alltag des Entwicklungsteams vereinfachen kann, da kann ein Proxy-PO meiner Meinung nach gut zuarbeiten. Er kann dafür sorgen, dass die Backlog-Items sauber priorisiert sind, dass das alles transparent ist, was der Product Owner aus seinen Stakeholdern vielleicht nicht ganz vollständig rausgeholt hat. Also, dass man auch noch Lücken früh erkennt, bevor man mit der Entwicklung angefangen hat. An solchen Sachen kann der Proxy-PO super arbeiten. Und da würde ich sagen, ist es meiner Meinung nach für die Situation, in der wir zwangsläufig sind, ein sehr gutes Pattern, was nicht heißen soll, dass ich das Pattern allgemein gut finde.
Also es gibt diese Betrachtungsebene, kennst du ja auch, kennen wir alle, ne? Strategisch, taktisch, operativ. Und also wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen würde in meinen Worten, also von Strategie und Taktik sollte man als Proxy Product Owner die Hände von weglassen, weil das kann man gar nicht, wie du schon sagst, dann überschreitet man die Kompetenzen und am Ende ist es die falsche Entscheidung und dann wäre es verantwortlich. Aber eben auf dieser kleinen operativen Ebene, wenn man glaubt zu wissen, was der Product Owner eigentlich möchte, aber jetzt gerade im Urlaub ist oder nicht verfügbar, aber ganz klar man eigentlich weiß, wie diese Person normalerweise entscheiden würde, dass man dann sagt, so, dafür fülle ich jetzt die Lücke aus, die da war, aber ich bleibe immer auch auf diesem Bereich und ich weiß auch, wo meine Grenze ist und die überschreite ich auch nicht. Ist das richtig?
Genau, also dem würde ich so zustimmen. Und dann gibt es natürlich auch noch so ein paar Bereiche, die tatsächlich eher bei uns liegen, also als Auftragnehmer, sowas wie Qualitätsanforderungen, Security und Performance, die kommen natürlich, sollten eigentlich ja auch vom Auftraggeber kommen, sind aber oft gar nicht so sehr transparent für die Auftraggeberseite, wenn die sich nicht explizit viel mit Softwareentwicklungen auseinandersetzen. Und da kann man natürlich eine beratende Rolle einnehmen, kann aber auch sich hier und da sicher mal auch ein bisschen aus dem Fenster lehnen und eine Entscheidung treffen, weil man nach gewisser Zeit im Projekt sicherlich auch versteht, welchen Stellenwert Security und Performance für den Product Owner hat. Und da habe ich auch schon erlebt, dass Product Owner da schnell auch abblocken, weil das ist nicht ihre Domäne, sich darüber Gedanken zu machen. Die wollen nur, dass das Ding am Ende läuft. Ja, und es soll auch kein großes Security-Drama geben. Aber was dafür notwendig ist, dass das irgendwie dann passiert, dafür fehlt ihnen oft die Kompetenz. Und dann nimmt man quasi auch so ein bisschen den Stakeholder für diese Themen ein und spielt das dann auf den Product Owner ein.
Ich meine, es heißt über den Product Owner ja auch, dass er der Herr über das Backlog ist und die Verantwortung dafür trägt, aber die Stories nicht unbedingt selbst schreiben muss und das delegieren kann. Vielleicht kann man den Proxy-Product-Owner auch in diese Tradition sozusagen stellen und sagen, das ist einfach ein Dienstleistungsangebot, damit der Product-Owner bestimmte Aufgaben delegieren kann. Zum Beispiel kann der Proxy-Product-Owner ja auch Priorisierung des Backlogs übernehmen, wenn er den strategischen Vorgaben des Product Owners folgt, also der kennt sich ja auch besser mit technischen Abhängigkeiten dann vielleicht aus zwischen den verschiedenen Stories. Es wird aber nicht dazu führen, dass irgendein Modul, was relativ unwichtig und nachrangig ist, plötzlich früher fertig wird als eins, was dem Product Owner total am Herzen liegt. Denn der Proxy Product Owner wird ja innerhalb dieser strategischen Leitplanken operieren. Dann wäre es tatsächlich nur eine besonders beredte Delegation.
Also was ich tatsächlich auch schon konkret umgesetzt habe, ist, dass ich dann in der Rolle des Proxy-POs mich mit dem PO auf eher Epic-Level unterhalten habe, gesagt habe, so, das sind die Themen, das gehört dazu. Mich dann darum gekümmert habe, dass ein Backlog auf Story-Ebene gepflegt wird und habe quasi die Verantwortung übernommen, dass ich verstanden habe, für dieses Epic sind folgende Stories notwendig. Und das dann an das Entwicklungsteam weitergegeben habe. Das ist schon auch eine relativ zeitaufwendige Tätigkeit. Das heißt, da macht man denn gar nicht so viel anderes noch nebenher, wenn man das für ein großes Entwicklungsteam macht, diese Proxy-PO-Aufgabe. Aber es kann durchaus eine gute Lösung sein, wenn der PO auf Auftraggeberseite einfach nicht die Kapazitäten hat, sich darum zu kümmern. Jetzt auch noch einen Backlog auf feingranularer Ebene zu pflegen. Genau. Und damit habe ich ganz, ganz gute Erfahrungen gemacht. Da ist natürlich, dann kommen am Ende immer natürlich Detaildiskussionen. Ne? Da muss man halt auch gewappnet sein. Da wird dann natürlich die Diskussion Change Request oder Bug häufig geführt werden müssen. Und da steht man dann als Proxy PO natürlich auch als Vertreter des Auftragnehmers da, der denn die wirtschaftlichen Interessen des Auftragnehmers vertreten muss. Ne? Also das ist dann wiederum der Zwiespalt, den man da hat. Einerseits Vertrauen aufbauen, andererseits natürlich die eigenen wirtschaftlichen Interessen schützen. So, und deshalb glaube ich, sind wir da auch gar nicht so überraschend mitgefahren, dass wir diese Rolle der von uns ernannten Projektleitung übergeben haben, weil das eigentlich so ganz klassische Aufgaben sind, die dann auch ein Projektleiter mittragen muss.
Ja, es kommt sicherlich auch darauf an, wie viel Zusatzaufwand da auf den Projektleiter, die Projektleiterin zukäme, wie viel Konzeptionsaufwand und so weiter, ob das leistbar ist.
Ja, also grundsätzlich will ich sagen, dass das jetzt nicht optimal ist, hier eine Personalunion im Projektleiter zu haben, die vielleicht den Scrum Master und den Proxy-PO beinhaltet. Also da würde ich jetzt nicht unbedingt für wärmen, dass man das so machen sollte. Aber der pragmatische Ansatz ist natürlich, wenn ich vielleicht nur ein Softwareentwicklungsteam von 4 bis 5 Softwareentwicklern habe, dann muss man schon hinterfragen, kann ich daneben noch 3 andere Leute hinstellen, die sich rein um die organisatorischen Aspekte kümmern. Das,
Von Idealen sind wir auch schon lange weg, Fabian.
Sehr gut. Ja, nee, also Holger ja nicht, ja. Der wollte ja gerade den Weg dann nochmal hin. Aber finde ich ja auch gut. Nur da muss man halt schauen, was man so kriegt. Und wir hatten auch schon tatsächlich Ausschreibungen. Da war ein Proxy-PO explizit auch gefordert. Und sowas finde ich dann persönlich auch ganz positiv, wenn das auch erkannt wird, dass es dort einen Bedarf gibt, den der Auftraggeber selber gar nicht decken kann. So, da gehe ich dann schon mal viel optimistischer rein in so eine Situation, weil man weiß, okay, ich muss hier nicht erst noch die große Erziehungsarbeit leisten, dass es da vielleicht einen Bedarf gibt, der so nirgendwo vorhergesehen war. Weil wenn man ehrlich ist, als Dienstleister müssen wir dafür Sorge tragen, dass wir diese Rolle Proxy-PO natürlich auch mit im Budget einkalkulieren, wenn das so nicht explizit gefordert ist. Und diese Rolle schreibt erstmal keinen Programmcode. Und ist das natürlich schön, wenn das auch da draußen in der Welt angekommen ist. Es gibt den Bedarf an diesen Tätigkeiten in einem Softwareentwicklungsprozess. Und wer sie am Ende übernimmt, das muss man halt schauen. Wenn man es selber nicht kann, sollte man sich dafür Leute holen.
Man kann seine eigenen Leute aber auch ertüchtigen. Also ich habe das ein paar Mal mitbekommen, dass wir eben auch für Kunden, für deren Product Owner entsprechende Schulungen durchgeführt haben. In dem Zuge konnten dann auch Auftraggeber und Auftragnehmer schon ein gemeinsames Verständnis von dieser Rolle und auch der Zusammenarbeit gewinnen.
Meinst du, also mit Schulen meinst du jetzt explizite Schulungen, die besucht werden?
Die haben eine richtige, reguläre Product Owner Schulung bei uns besucht, bei der es dann am Ende auch eine Prüfung gab und ein Zertifikat über Scrum.org.
Ich weiß, dass Product Owner, mit denen ich auch zusammenarbeite, diese Schulung vor Projektbeginn tatsächlich hatten. Und ich glaube, dass das ist auf jeden Fall eine gute Sache und das sollte man immer machen, allein um einfach so ein paar gemeinsame Grundbegriffe zu etablieren. Denn für uns sind diese ganzen Scrum-Begriffe irgendwie völlig alltäglich und wir wissen, was sich dahinter verbirgt. Für jemand aus einer Fachabteilung in irgendeinem Unternehmen klingt das, glaube ich, eher erstmal alles ein bisschen schräg und
esoterisch.
Ja, also was soll denn bitte ein Scrum Master sein? Ne? Also keine Ahnung, das ist natürlich bei uns im Wortschatz schon tief drin, da sind wir in unserer eigenen Domäne sehr große Experten, aber das kann man halt nicht von der Außenwelt so annehmen und daher glaube ich, ist so eine Schulung extrem wertvoll, um einen guten Start erstmal hinzulegen. Und ich glaube, es macht auch Sinn, das immer mal wieder zu wiederholen, um einfach mit ein bisschen Erfahrung noch mal mehr aus so einer Schulung mitzunehmen. Aber grundsätzlich denke ich, würde ich auch hier auf einen inkrementellen, iterativen Ansatz gehen und denken, man muss das eigentlich im Alltag erlernen. Man muss da wirklich schauen, dass man da vorankommt. Und da ist dann natürlich der Scrum Master gefragt, der reflektierend auch auf den Product Owner wirken kann. Auch sollte und da auch entsprechend dann vielleicht Defizite mal an den Tag bringen und auch, dass ein Product Owner mit dem Entwicklungsteam in eine gemeinsame Retrospektive geht, kann natürlich viel helfen. Und das ist, muss man halt immer gucken, wie das die Gegebenheiten erlauben. Also nicht jeder, der auf Auftraggeberseite sitzt, wird sich dafür begeistern können. Und das ist dann manchmal einfach ein längerer Entwicklungspfad, bis man da hinkommt. Aber ich habe auch zum Beispiel Projekte gehabt, die liefen lange, ohne dass der Product Owner auf Auftraggeberseite in den Dailies drinne war. Und dann haben wir das halt irgendwann mal geschafft. Und es war für beide eine total gute Erfahrung, auf einmal diese Nähe zu haben und direkt miteinander zu reden und nicht nur diesen wöchentlichen Jour fix zu haben, wo man sich abstimmt und alles halt über diesen Brückenkopf PO, Proxy PO leiten muss. Und das ist natürlich schön, wenn man das schafft, aber es ist halt auch oft nicht so, dass man das zu Projektbeginn einfach so annehmen darf. Dafür sind dann die Erwartungshaltungen oft dann gar nicht da. Also man muss ja auch wissen, die Leute werden ja oft gar nicht vom beauftragenden Unternehmen in Vollzeit für diese Rolle eingeteilt. Ne? Da wird dann gesagt, hier lass mal eine Software entwickeln, hast ja genug zu tun, kannst du nebenbei nochmal irgendwie ein paar Dokumente schreiben und dann sagst Bescheid, wenn die fertig sind mit der Softwareentwicklung. Dafür muss man natürlich erstmal das Gespür schaffen in anderen Industrien, dass das nichts ist, was man mal eben nebenher macht, so ein Product Owner da sein.
Wenn wir das aber alles erreicht haben und wir haben jetzt wirklich einen Kunden, der das auch versteht und wir haben es jetzt so ausgelebt in dem Rahmen, wie wir ihn hier abgesteckt haben, also der Proxy Product Owner übernimmt vielleicht auf der operativen Ebene kleine Entscheidungen, aber die großen müssen weiterhin vom wahren PO getroffen werden. Das war jetzt quasi der Hauptfall, würde ich sagen, den wir ja besprochen haben auch. Und dann hatten wir zu Anfang ja noch so ein paar andere Möglichkeiten angedeutet, wo wir sagen, oh, es gibt ja nur einen abstrakten Kunden. Nein, also ich will was für eben so Software machen für allgemein Steuerberatung oder eben eine Suchmaschine oder ich will eine Grafiksoftware machen. Also ich habe gar keinen direkten vor Ort. Haben wir da denn überhaupt Erfahrung, dass wir darüber sprechen können?
Ich würde jetzt halt sagen, nachdem wir das jetzt so durchgesprochen haben, folgt aus den bisherigen Überlegungen eigentlich, dass für diesen zweiten Fall ein Proxy Product Owner gar kein Thema ist.
Darauf wollte ich hinaus.
Genau, so.
Genau, da würde ich dich in der Hinsicht unterstützen, dass ich glaube, das, was dieses Muster, was ich als Proxy PO beschrieben habe, würde ich da auch nicht sehen, denn ich denke mal, eine Firma, ein Unternehmen, das sich mit der Entwicklung eines neuartigen Produktes beschäftigt, wird wahrscheinlich eine Softwareentwicklungsfirma sein und nicht ausschließlich sich auf die Markterforschung und die Beauftragung einer anderen Firma konzentrieren. Das heißt, wir werden wahrscheinlich eine Konstellation haben, dass derjenige, der die Verantwortung über das Was hat, im gleichen Unternehmen sitzt wie diejenigen, die das dann am Ende ausführen. Oder zumindest ein Großteil der Leute. Vielleicht wird irgendwas Offshoring betrieben. Aber grundsätzlich wäre das eher so meine Erwartungshaltung, so dass man da nicht diesen Übergang Auftraggeber, Auftragnehmer hat. Nichtsdestotrotz kann ich mir schon vorstellen, dass auch in diesem Fall so etwas wie ein Proxy-PO entstehen kann in einer anderen Ausprägung. Und da kommen wir jetzt, glaube ich, eher in diese Ausprägungen, die eher diese negative Belastung haben. Also nämlich jemand, der vielleicht sich als ganz kreativer Kopf versteht, als Visionär und alles entscheiden will, aber vielleicht dann doch nicht die Kapazitäten opfern kann, sich mit dem operativen Arbeiten eines Product Owners zu beschäftigen, selbst wenn es in einem Unternehmen ist. Und ja, da kommt man dann natürlich schnell dahin, dass auch innerhalb einer Organisation relevante Tätigkeiten des Product Owners auf andere abgebildet werden, ohne dass das eine saubere, transparente Delegation ist. Dass da wirklich gesagt wird, hier, mach mal, weißt ja in etwa, wie das zu tun ist und geh mal bitte auf das Softwareentwicklungsteam zu. Aber also, dass man die Entscheidungshoheit behalten will, aber sich nicht in die Kommunikation mit dem Team direkt begibt. So, das ist dann für mich eine sehr eher negativ belastete Form des Proxy-POs. Und tatsächlich habe ich sowas in Teilen auch schon erlebt, dass sich da dann der PO so ein bisschen aus der Schusslinie genommen hat, weil keine Zeit, und man wurde dann irgendwo hin delegiert, hat dann mit den Stakeholdern geredet. Also ich würde sie dann teilweise einfach auch als Stakeholder betrachten. Die mussten dann Entscheidungen treffen, die aber gar nicht so im Sinne des Proxy-POs waren. Und das war jetzt kein, naja, Durchreichen seitens der Stakeholder, also nicht so, wie du das, Andreas, vorhin beschrieben hattest, dass da Leute einfach von der Seite auf das Team eingewirkt haben, sondern sie wurden motiviert von dem PO, das zu tun. Und der hat aber nicht in die komplette Entscheidungshoheit mitgegeben. Und dann steht man natürlich am Ende da als Entwickler, hat irgendwas entwickelt und der PO sagt, ja, was ist das denn hier? Gar nicht in meinem Sinne. Und da muss man halt schon aufpassen, dass man auch diese Konstellation erkennt und auch frühzeitig transparent macht, dass man sagt, okay, ich glaube, hier wird nicht mit einer Zunge geredet und wir müssen schauen, dass wir sicherstellen vor der Entwicklung, dass das ist, was wir eigentlich als Ziel haben, was der Vision des Product Owners auch wirklich folgt.
So, dann versuche ich mich jetzt mal an einer Zusammenfassung. An den Anfang stelle ich die Bemerkung, dass wir eben festgestellt haben, für den Fall, dass Standardsoftware entwickelt wird, da spielt der Proxy Product Owner keine Rolle. Das ist schon mal aus dem Weg. So, wir reden also über Individualsoftwareentwicklung. Und für Individualsoftwareentwicklung sind wir uns einig, dass zunächst mal der beste Fall ist, dass so ein Product Owner beim Auftraggeber in der Anwenderorganisation typischerweise verankert ist. Und ja, für den Fall, dass der nicht alle Arbeiten schafft, dass der nicht alles kann, ist es eine gute Lösung, einen Proxy Product Owner an seine Seite zu stellen. Und das ist was anderes, als ich am Anfang zum Einstieg des Podcasts gedacht habe. Wie gesagt, ich habe was dazugelernt.
Das freut mich.
Wir haben dann noch so einiges besprochen, was der Proxy Product Owner so macht, wie er das macht, aber das muss hier jetzt in der Zusammenfassung nicht alles wiederholt werden. Ihr habt jetzt jedenfalls ganz doll genickt. Das kann man natürlich nicht hören, also passt die Beschreibung soweit wohl. Tja, dann können wir unsere 30. Folge wohl hiermit beschließen und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du da warst, Fabian.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf die nächsten 30 Folgen.
Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir sagen Tschüss.
Ciao.
Bis zum nächsten Mal. But you look sweet upon the feet of a boy fit to build for two.